Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work.
Seid gegrüßt, wir gehen in eine neue Runde, in eine neue Episode Psychologie at Work heute zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid, von wo auch immer ihr jetzt zugeschaltet seid, was auch immer es für ein Wochentag ist, welche Tages- oder Nachtzeit es ist. Seid gegrüßt, freue mich, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, was scheinbar so originär der Psychologie angehört wie kein anderes, nämlich Stress. Und mir ist bei der Durchsicht der Episoden, die jetzt alle hier schon vorhanden sind, aufgefallen, dass ich noch nie wirklich eine Folge zum Thema Stress hier veröffentlicht habe, was mehr oder minder merkwürdig ist, denn ja, wie ich schon sagte, das liegt so nah in der Psychologie und wir sprechen jeden Tag in unserer Arbeit über dieses Thema, in welcher Weise auch immer. Und wahrscheinlich sieht man da ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht und bemerkt aber dann doch in vielen Artikeln oder was man so jeden Tag liest im Work-Kontext, dass das doch ein riesiges Thema für viele Menschen ist. Und deswegen habe ich mir ganz spontan ausgedacht, mache ich doch heute mal eine Episode über Stress und Stressbewältigung mit dem Bezug zum Job natürlich immer. Das wisst ihr, dass das hier immer sich auch darauf bezieht. Aber natürlich kann man dieses Thema und die Impulse, die ich dabei habe und alles, was damit zusammenhängt, auch für sein restliches Leben gebrauchen und nicht nur im Job. Ja, und dann starten wir vielleicht direkt mal rein mit einer kleinen Definition. Wenn wir über Stress sprechen, was meinen wir dann überhaupt? Und Stress, so würde ich jetzt mal in meinen eigenen Worten sagen, entsteht, wenn wir eine Herausforderung vor uns sehen, wo wir so denken, unsere eigenen Ressourcen, unsere Kapazitäten reichen nicht aus, um diese Herausforderung jetzt bewältigen zu können. Und dann gibt es ein ganz berühmtes Stressmodell. Viele haben das wahrscheinlich auch schon in irgendwelchen Seminaren zumindest mal gehört. Das ist das transaktionale Stressmodell nach Lazarus. Das stammt aus den 1980er Jahren. Und Lazarus hat ein Modell ja auf den Markt geworfen, was bis heute verwendet wird und was auch überhaupt noch nicht ausgedient hat, weil man es wunderbar gebrauchen kann, um sich auch klarzumachen, was so in einer Stresssituation passiert. Und Lazarus hat postuliert, dass es so zwei verschiedene Bewertungsphasen gibt, wenn wir uns einem Stressor gegenübersehen. Also ein Stressor kann erstmal jeglicher Reiz, jegliches Ereignis sein, können auch Personen sein, die irgendwas an uns herantragen. Und dann findet erstmal so eine erste Bewertung statt. Er hat das die First Appraisal genannt, also im Englischen. Und da bewerten wir erstmal, ist dieser Stressor, ist dieses Ereignis für uns relevant oder irrelevant, also hat das irgendeine Relevanz für uns? Ist das vielleicht sogar positiv oder ist dieser Stressor gefährlich? Bewerten wir den als Gefahr? Und wenn der gefährlich ist, also wir können uns vorstellen, wenn wir das als irrelevant oder positiv betrachten, dann fällt dieser Reiz sozusagen durch unseren Filter durch, dann beachten wir den nicht weiter, dann fällt er einfach durchs Raster. Und wenn wir aber den als gefährlich beurteilen, dann ist er mindestens herausfordernd, eher noch bedrohlich oder kann einen Verlust bedeuten. Solche Interpretationen würden wir dann fällen. Ja, und dann sagt Lazarus, dann kommt es zu einer zweiten Bewertung. Also wenn der Reiz dann nicht weggefiltert worden ist, sondern uns relevant und bedrohlich vorkommt, dann kommt die Secondary Appraisal, also die zweite Bewertung. Wie sind nämlich meine Ressourcen aufgestellt? Und wir bewerten an dieser Stelle, sind unsere Ressourcen ausreichend, um diesen Stressor zu bewältigen oder sind die eher mangelhaft? Und erst dann, wenn in dieser zweiten Bewertung rauskommt, wir schätzen unsere Ressourcen eher als mangelhaft ein, dann kommt es zu einem subjektiven Stresserleben. Also ich denke, so weit, so klar, das sind diese zwei Bewertungen. Kann man sich vorstellen, wie so einen sinnbildlichen Kaffeefilter, oben wird das Ereignis reingeschüttet und dann kommt unten nur Stress heraus, wenn eben wir eine mangelhafte Ressourcenbereitstellung für uns feststellen. Ja, und dann kommen die sogenannten Coping-Strategien zum Einsatz, denn dann müssen wir uns ja überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Ereignis, mit dieser Person, mit diesem Stressrohr, der da im Raum steht. Und hier werden zwei verschiedene Coping-Strategien unterschieden. Das ist nicht ganz so wichtig für den oder die Laien. Ich erwähne sie einfach nur mal, weil wir jetzt hier detailliert über Stress sprechen. Da unterscheiden wir problemorientierte oder emotionsorientierte Coping-Strategien. Also Coping meint hier einfach immer die Stressbewältigung. Und problemorientierte Strategien, die würden zum Beispiel versuchen, das Problem selbst zu verändern. Also die sind fokussiert auf den Stressor oder auf das problematische Ereignis und würden versuchen, strategisch da heranzugehen. Und emotionsorientierte Strategien, das sind solche, die ändern sollen, wie ich mich mit dem Problem fühle, sozusagen, wie ich selbst zu dem Problem stehe. Und jetzt kann man nicht per se sagen, diese Strategie ist besser als jene oder diese Kategorie ist besser als die andere. Das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab. Also beispielsweise, wenn ich irgendwas überhaupt nicht ändern kann, das kann in einem Trauerfall zum Beispiel so sein, ne, wenn ich ein Verlusterlebnis erlitten habe, dann ist es sinnvoll, natürlich zum Beispiel das eigene Empfinden dieses Verlusts jetzt in den Fokus zu nehmen, wenn ich das Gefühl bekomme, ich bin dadurch sehr gestresst, ich kann jetzt irgendwie gar nicht mit diesem Ereignis klarkommen, meine Ressourcen reichen nicht aus, dann kann ich an dem Problem natürlich sehr wenig ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aber eine Angststörung habe und deshalb, sagen wir mal, die Post nicht aufmachen kann, dann wäre es ziemlich unklug, jetzt zum Beispiel mit Alkohol die Emotionen zu betäuben, also meine Angst mit Konsummitteln zum Beispiel runter zu betäuben. Dann ist es natürlich eher sinnvoll, das Problem in Angriff zu nehmen, das Problem zu lösen, die Ursache zu lösen. Was ist hier eigentlich Grund dafür, dass ich so gestresst bin und dass meine Ressourcen hier scheinbar nicht ausreichen? Also zum Beispiel eine Therapie anzustreben. Ja, ich hoffe, das ist darüber ganz gut deutlich geworden, dass es nicht Hü oder Hot gibt und manchmal darf auch beides gemischt vorkommen. Wir werden nachher noch so ein paar Beispiele hören oder ich werde noch ein paar reingeben, dann wird das hoffentlich alles auch griffiger. Ja, was können wir jetzt vielleicht aus diesem Lazarus-Modell erstmal rausziehen? Als erstes ist Stress nicht einfach so da, ne? Das steht nicht einfach so im Raum wie eine feste Entität, sondern Stress ist wirklich für jeden etwas sehr anderes. Das ist was sehr Subjektives. Also erinnert euch, das, was unten aus dem Kaffeefilter rauskommt, das ist natürlich nicht für jeden gleich. Also die Schwere des Stresses ist nicht für jeden gleich. Und dasselbe Ereignis kann auch bei verschiedenen Menschen mal zu einer Stressreaktion führen und mal überhaupt nicht. Wenn derjenige beurteilt, ja, das ist zwar ein relevantes Ereignis, was mir im ersten Moment bedrohlich vorkommt, im zweiten Moment bewerte ich aber, dass das Ganze von mir gut zu bewältigen ist, weil ich da Ressourcen für habe, dann wird es für die zweite Person überhaupt nicht stressig enden. Also, ob ich den Stress empfinde, hängt von dem Prozess ab, der vorher kommt, je nachdem, wie die erste und zweite Bewertung ausfällt. Ja, und drittens ist man natürlich klar im Vorteil, wenn man erstens seine Ressourcen gut kennt, ne, und das bedeutet, wenn man weiß, was habe ich in petto, was kann ich, was sind Stärken, was sind Kapazitäten, Ressourcen und was aber vielleicht auch nicht. Also eine gute Selbstkenntnis ist wertvoll dafür. Und zweitens aber auch am Ende eine gute und nachhaltige Coping-Strategie natürlich auswählt. Da werden wir nachher nochmal dazu kommen und wir schauen uns jetzt mal an, was das auch für den Joballtag vielleicht konkret heißen kann. Also der erste Impuls, den ich mitgebracht habe, oder wir könnten es auch ersten Schritt nennen, das ist hier in dieser Episode heute nicht so genau auseinanderzuhalten. In diesem ersten Schritt, da hilft es wirklich, wenn du mal eine Reflexion machst und es hilft, wenn du für dich definierst, was dich üblicherweise unter Druck bringt. Ja, also wir reden jetzt eher davon, so eine Draufsicht zu machen, nicht jetzt, wenn du akut in so einem Stresserleben jetzt schon drin bist. Du kannst es natürlich auch dann anwenden, aber das gilt generell für alle Situationen. Wenn du jetzt mal drauf schaust, und wir alle haben ja so Situationen, die uns üblicherweise stressen und unter Druck bringen, welche Dinge oder Situationen sind das denn, die dich so normalerweise aus der Kurve schmeißen? Und zwar nicht allgemein, also du sollst dir jetzt nicht sagen, das sind immer die Situationen, wenn ich Zeitdruck habe zum Beispiel, sondern sehr konkret. Also morgens die Zahnputzsituation mit den Kindern oder das Präsentieren im Meeting auf der Arbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann werde mal noch gerne konkreter. Wir wollen ja sozusagen herausfinden, was genau deine erste Bewertung anknipst. Also wann sagt dein inneres System Gefahr, Gefahr, Gefahr? Und was ist daran genau bedrohlich? Was ist so herausfordernd daran? Also damit du mal eine Vorstellung bekommst, ich habe mal in meinem Gedächtnis gekramt vorhin, als ich die Folge so ein bisschen geskriptet habe und habe mal überlegt, was meine letzte richtige Stresssituation war. Und da bin ich spontan auf eine Videoaufnahmesituation gekommen. Also eine Abteilung meines Arbeitgebers wollte gerne, dass wir ein Insta-Reel machen zusammen, und da ging es ums Thema Vereinbarkeit und so, und man war auf mich gekommen, weil ich natürlich auch viel da auf Social Media dazu mache, aber eigentlich immer in Textform. Und man hat mich dann angefragt für so ein Video, für so ein Instagram-Reel, naja, und ich wusste, dieser Termin stand an. Und hier war meine Bewertung, meine First Appraisal auf keinen Fall positiv und natürlich auch nicht irrelevant, denn ich repräsentiere ja mein Unternehmen auch mit so einem Video. Also läutete da in meinem Kopf ganz klar Bedrohung, Alarm, Alarm, ja. Und das Bedrohliche war jetzt, ich werde da gesehen. Anders als im Podcast hier, wo ich völlig komfortabel bin und damit bin ich völlig fein. Und daran ist für mich konkret bedrohlich, wenn ich tief in mich reinhöre, ich habe ganz viel Angst vor Abwertung gehabt und Angst vor, das sehen jetzt vielleicht Kollegen und die halten mich vielleicht für völlig überheblich, so mich als Person. Also meine Ansichten zu teilen, das finde ich völlig okay, das mache ich ja auch auf Social Media, das mache ich hier im Podcast, nur soll das für mich immer unabhängig von meinem Gesicht sein, sozusagen. Ja, also letztlich ging es um Bewertungsängste und zwar meiner Person gegenüber. Okay, also erster Impuls ist, reflektiere dich mal wirklich sehr konkret, was bei dir diesen Alarmhebel im Kopf umlegt. Ihr habt jetzt anhand meines Beispiels vielleicht so eine Idee, was das sein kann, und ich bin sicher, in euren Stresssituationen gibt es genauso was. Das ist aber natürlich sehr individuell und hängt auch sehr von der Situation ab, die ich da habe. Ja, und dann gehen wir mal zum zweiten Impuls oder zum zweiten Schritt, den wir im Kopf tun können, mal über. Und da wäre es wichtig, auf jeden Fall für sich mal rauszukristallisieren, welche Ressourcen stehen mir denn wirklich zur Verfügung. Hier erlebe ich nämlich in der Arbeit mit PatientInnen oder auch mit Coaches immer wieder, dass die gar nicht so gut manchmal einschätzen können oder auch sich nicht so viele Gedanken darüber machen, in dem Moment, wo sie gestresst sind, schon mal ganz und gar nicht, was habe ich denn da überhaupt in der Hinterhand? Und hier ist entscheidend, was können denn überhaupt so Ressourcen sein? Und da gibt es eine ganze, ganze Menge. Also von dem Offensichtlichen, es kann natürlich sowas wie Zeit sein, es kann auch sowas wie Geld sein, aber auch so etwas wie Kontakte, die wertvoll für mich sind. Es kann auch um UnterstützerInnen gehen, ne? Um sowas wie Mentoren, Coaches, Therapeuten. Also das wäre alles so unter diesem Label soziale Unterstützung zu sehen, aber natürlich auch einfach Freunde, Freundinnen, NachbarInnen, wer da auch immer so sein kann. Es kann um Wissen gehen, also auch Wissen ist eine große Ressource. Frühere Erfolge sind eine große Ressource. Da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Also unser Selbstvertrauen speist sich daraus, was wir alles in der Vergangenheit auch schon so bewältigt haben. Fähigkeiten und Fertigkeiten natürlich, Motivation und Energie. Ja, das können alles so Ressourcen sein. Der eigene Wille, einen richtigen Drive oder einen richtigen Willen zu haben, etwas auch hinzubekommen. Also all das können Ressourcen sein, die ich da in meinem Rucksack trage oder eben auch nicht. Und die gilt es dann für sich gut zu reflektieren und herauszufinden, was ist denn da in meiner Werkzeugkiste eigentlich so alles drin? Was bringe ich mit? Also zum Beispiel neulich habe ich einen Podcast gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wirklich, welcher es war, muss ich gestehen. Aber da hat die Tochter eines Montagearbeiters gesprochen. Also sie hat so ein bisschen aus ihrer Biografie erzählt, dass der Papa ein Montagearbeiter war und dass sie deshalb ständig umziehen musste in ihrer Kindheit. Der hat auch viel im Ausland gearbeitet. Ich glaube, sie hatte in 5, 6, 7 Ländern gelebt während ihrer Kindheit. Und heute, so sagt sie auch selber, greift sie auf diese Ressource zurück. Und da ist die Ressource, sich immer wieder schnell in neue Situationen einzubringen, sich zurechtzufinden, neue Freundschaften zu knüpfen, neue Leute anzusprechen, sich in neuen Städten zurechtzufinden. Also das ist ja eine ganz große Ressource, die dieses Mädchen oder heutige Frau mitbringt. Und jemand anders wäre eventuell total gestresst in diesen Situationen. Wir alle kennen das, in eine neue Stadt zu ziehen, einen neuen Job anzufangen. Das ist für diese Person überhaupt kein Problem, weil sie diese große Ressource in ihrem Rucksack hat. Ja, und das heißt, hieraus können wir was mitnehmen. Nicht nur Privilegien machen uns irgendwie resilient, sowas wie Geld und Kontakte und so, sondern auch frühere Stressoren. Also das finde ich immer wieder ganz, ganz wichtig, denn das, was ich schon mal bewältigen musste in der Vergangenheit, das ist auch etwas, auf das ich natürlich zurückgreifen kann. Deshalb diese früheren Erfolge, auch wieder was ganz Wichtiges, was ich in dieser Schublade habe und was es sich durchaus lohnt, immer mal herauszukramen, wenn wir so in Angst- oder Stresssituationen geraten. Also überlege, habe ich sowas in der Art vielleicht schon mal erlebt? Habe ich das schon mal bewältigt? Oder gibt's Personen, die mir jetzt vielleicht hilfreich sein können? Und manchmal sind das auch Personen, die mich einfach nur daran erinnern, dass ich sowas schon mal bewältigt habe. Also Personen meint jetzt an der Stelle gar nicht oder soziale Unterstützung meint jetzt gar nicht, dass diese Personen dann für mich das Problem lösen müssen, dass sie für mich den Stressor aus dem Weg schaffen müssen, sondern dass sie einfach für mich mal verbalisieren können, hey Mädel, das gab's schon mal, erinnere dich mal 3 Jahre zurück, da hast du auch so gedacht, da warst du auch so gestresst und dann hast du es verdammt gut hinbekommen. Das kann's auch bedeuten. Ja, und dann kannst du eben überlegen, gibt's in mir irgendwelche Fähigkeiten oder Skills, die ich exakt für dieses Problem jetzt gut gebrauchen kann? Bei mir ist das immer irgendwie total lustig im Nachhinein, denn wenn ich so in Stress gerate, dann erinnere ich mich ganz oft an Interventionen, die ich jetzt mit Patienten oder Patientinnen machen würde oder schon mal gemacht habe. Als ich da neulich vor meinem Video-Reel-Problem stand und dazu neigte, wirklich immer mehr Gefahren zu sehen, da bin ich dazu gekommen, dass ich eigentlich total gute Selbstakzeptanzstrategien in petto habe, dass ich da gute Strategien kenne, die ich jetzt auf jeden Fall auch mit PatientInnen durchführen würde oder anstoßen würde. Und die habe ich dann auch tatsächlich angewendet. Und dann ging es auch. Also, wenn du mal erkannt hast, was genau dich da anknipst und droht, dich so aus der Kurve zu werfen, dann besinne dich wirklich deiner Ressourcen. Das ist kurz und knapp gesagt alles, was du auf der Habenseite hast. So, und dann komme ich jetzt noch zu meinem dritten Impuls. Ja, und jetzt geht's nochmal natürlich konkret auch um die Coping-Strategien, um die Handlungen, die mir also helfen können, Stress zu bewältigen, wenn er denn erstmal da ist, wenn alles durch die Filter gerutscht ist und unten kommt Stress raus. Die Reflexion aus dem zweiten Impuls jetzt, die kann natürlich übrigens fast auch schon so ein bisschen als Coping-Strategie gewertet werden. Also sich über die eigenen Ressourcen klar zu sein und klar zu werden in so einem Prozess, das ist natürlich sozusagen auch schon präventiv. Also wenn ich mir immer wieder gut überlege, was ich auf dieser Habenseite habe, dann kann ich mir das in einer Stresssituation auch üblicherweise besser aufrufen. Also das ist eine nachhaltige Geschichte, sollte jeder eigentlich so eine Selbstreflexion immer mal machen und in petto haben. Aber wenn das nun nicht so ganz funktioniert hat und du bist vielleicht total gestresst, weil du irgendwie total viele Aufgaben vor dir hast oder weil du zu schwierige Aufgaben bekommen hast, weil du Mobbing erfährst, ne? Auch das ist so ein Faktor, der das machen kann. Hier haben wir es mit einem sozialen Stressor oder mit einer sozialen Bedrohung dann zu tun. Aber letztendlich ist das ganz egal, wenn du dich vielleicht durch den Chef schikaniert fühlst, wenn du die Liefertermine nicht einhalten kannst. Also es gibt so unendlich viele Beispiele, die in einem Jobkontext stressen können. Und wenn wir jetzt mal wieder an den Anfang zurückdenken, an unser Lazarus-Modell, dann gab es da ja diese problemfokussierten und emotionsfokussierten Coping-Strategien. Und jetzt könnte man so ganz grob sagen, das ist aber wirklich sehr grob, wenn es um etwas geht, was ich überhaupt nicht ändern und beeinflussen kann, zum Beispiel einen Unfall oder ähnliches, dann bietet sich natürlich nur in Anführungsstrichen das emotionsfokussierte Coping an. Und denn dann kann ich ja nur gucken, dass sich meine emotionale Beziehung zu diesem Stressor ändert. Also ich möchte zum Beispiel aus dem Gefühl der Verzweiflung oder Hilflosigkeit oder Ohnmacht rauskommen und mich bezüglich dieser Situation wieder wirksamer fühlen, wieder mächtiger fühlen. Und das kann nur gelingen, indem ich zum Beispiel was für mich finde, was sich dann wieder kontrollierbar anfühlt. Und das Ganze kann sich dann aber natürlich ergänzen, auch um praktische Handlungen. Also ich rufe zum Beispiel eine Freundin an, die hört mir zu und ich fühle mich deshalb vielleicht dann auch weniger traurig, weniger verzweifelt. Also die emotionsfokussierten Strategien, die sollen dafür sorgen, dass ich mein Gefühl von ohnmächtig, von überfordert, panisch, hilflos hin zu angenehmeren Emotionen entwickeln. Und hier muss man jetzt nur aufpassen, so ein bisschen gucken, warum fühle ich mich denn panisch und hilflos, ne? Weil hier nicht immer objektiv klar ist, gibt's da wirklich keine Veränderungsmöglichkeit, zum Beispiel eben bei einem Todesfall, bei einer Kündigung oder ähnlichem. Oder ist das zum Beispiel krankheitsbedingt mein Eindruck, ne? Bin ich zum Beispiel von einer Angststörung oder einer Depression betroffen? Solche Menschen, die psychisch erkrankt sind, schätzen auch manchmal die reellen Möglichkeiten geringer ein. Also sie fühlen sich hilflos und bedroht und ängstlich und ohnmächtig, obwohl sie das objektiv nicht unbedingt sind. Und das Gefühl ist natürlich erstmal dasselbe. Nur, wenn ich mich jetzt in diesen Fällen dem Stress immer emotionsfokussiert nähere oder das emotionsfokussiert reguliere, zum Beispiel, weil ich dann Alkohol oder Medikamente konsumiere, weil ich mich ständig rückversichere bei anderen, durch Vermeidung, ne, das wären alles so emotionsfokussierte Strategien, dann werde ich nie nachhaltige Ressourcen aufbauen, um klarzukommen. Und denn da gibt es ja ein Problem, das eigentlich lösbar wäre. Ich müsste meine Krankheit zum Beispiel behandeln lassen. Ich müsste mich diesen kognitiven Biases widmen, ne, die mit der Erkrankung entstehen. Denn wir müssen ganz klar sagen, eine psychische Erkrankung, die beeinflusst, die verfälscht sozusagen meine erste Bewertung. Ne, die erste Bewertung war ja, ist der Reiz relevant, ist der positiv oder ist der bedrohlich? Und in der psychischen Erkrankung wirken Reize oftmals bedrohlich auf die PatientInnen. Also wenn du hier vielleicht betroffen bist oder du schrappst vielleicht so an der Grenze zwischen psychisch erkrankt und noch nicht erkrankt, also dann kann man hier auch mal hingucken und sich da kritisch beleuchten, ist das Problem wirklich objektiv? Macht mich das objektiv hilflos und ohnmächtig oder ist das mein subjektiver Eindruck? Und wir alle tun das im Übrigen oft, ne? Also wir sollen zum Beispiel die Steuer machen und wir prokrastinieren das aber und gucken Netflix, das hebt dann die Emotion oder es drückt die negative Emotion weg, das ändert aber nichts am Problem. Ne? Deshalb, also nicht nur psychisch erkrankte Menschen machen das, wir alle machen das, aber in der psychischen Erkrankung wird das dann oftmals zum Problem und wird so eine never-ending story, wenn wir hier die Probleme nicht lösen. Deshalb, also mein erster Rat wäre wirklich hier zu gucken, geht es hier bei mir in der Stresssituation um ein lösbares Problem? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich anknüpfen und kann natürlich überlegen, okay, was wäre jetzt zielführend? Und dazu ist es aber total gut zu wissen, was ist denn auch mein Ziel? Was will ich denn gerne? Also wenn wir das Beispiel nehmen, ich werde von einer Kollegin gemobbt zum Beispiel, dann ist das ja eine Situation, die potenziell veränderbar ist. Hier sei erstmal dahingestellt, was die Veränderung sein kann, aber sie ist potenziell lösbar, veränderbar. Und hier kann jetzt die Frage nur sein, was ist denn das Ziel? Will ich meine Haltung zu diesem Mobbing verändern? Will ich einfach nicht mehr so angefasst sein durch diese Kollegin, die mich mobbt? Das wäre emotionsfokussiert an der Stelle oder würde uns zu einer emotionsfokussierten Strategie hin führen. Oder will ich aber, dass sie damit aufhört? Oder will ich vielleicht verstehen, warum die das macht? Na, habe ich so ein Interesse dran, der ihre Motive zu verstehen? Das wäre vielleicht eher so problemfokussiert. Du siehst jetzt hier im Falle der angreifbaren Stressoren, dass du immer eine Wahl hast. Und es kann auch Mischungen geben. Also ich kann jetzt mit einer Freundin telefonieren, die mich aus meinem emotionalen Tief wieder rausholt, zum Beispiel, wenn ich gemobbt worden bin. Aber ich kann zusätzlich natürlich entscheiden, dass ich meine Vorgesetzte oder den Betriebsrat oder wen auch immer einschalten will, dass ich dieses Mobbing-Problem weiter hoch eskalieren will etc. Will meinen von meiner Stelle, es gibt keine Faustregel, die jetzt sagt, bei dem Stressor tue XY und bei dem anderen Stressor tue Z. Ja, das gibt es nicht. Ich persönlich würde immer sagen, die einzige Faustregel ist, wenn es vital oder mental bedrohlich wird, dann sollte man auf jeden Fall an das Problem herangehen. Zum Beispiel bei sowas wie Gewalttätigkeit. Wenn ich in einer gewalttätigen Beziehung stecke und das ist mein Stressor, dann ist das ein sehr klarer Fall. Also dann würde ich als Psychotherapeutin hier und auch als gute Freundin oder Tochter oder Mutter oder Schwester immer sagen, problemfokussiertes Coping. Denn hier kann es nicht das Ziel sein, seine eigene Haltung zu diesem Ereignis zu verändern. Und das ist das, was Opfer üblicherweise in erster Instanz tun. Sie reden sich die Situation schön oder sie verteidigen den Affekt des Aggressors. Das ist Coping, was hier wirklich fehl am Platze ist und was wirklich in Krankheiten reinführt. Also hier ist die Situation sehr klar. Bei allen anderen Situationen ist es oft nicht so klar. Ja, und worauf ich jetzt am Schluss noch mal kurz eingehen wollte, manche ZuhörerInnen, die fragen sich jetzt vielleicht ganz generell, was können denn überhaupt so Stressbewältigungsstrategien sein, jetzt mal ganz unabhängig von der Kategorie? Also, was kann wahrgenommenen Stress denn eigentlich reduzieren? Und hier müssen wir uns bewusst machen, Stress ist ja im Körper wie eine Angstreaktion. Der Körper macht da eigentlich keinen Unterschied. Ergo gehen auch alle körperlichen Prozesse so an wie bei Angst. Also Puls und Blutdruck gehen hoch, das Immunsystem ist aktiviert, Sexualität, Verdauung und vieles mehr wird runtergefahren. Das sind alles so Dinge, die braucht der Körper nicht in dem Fall und er fährt sie runter. Wir sind energetisiert, um für Kampf oder Flucht zu funktionieren. Und deshalb ist mir auch nochmal wichtig, so den akuten und den chronischen Stress zu unterscheiden. Normalerweise kommen wir ja mit akutem Stress wirklich gut klar, denn das erholt sich auch schnell wieder und das ist für den Körper wie so eine Art Übungssituation. Also wir sind für solche akuten Stressreaktionen ausgelegt und das macht dem Körper und unserem System auch erstmal eigentlich gar nichts. Deshalb müssen wir jetzt auch nicht hergehen und alltägliche akute Stresssituationen ständig wegregulieren. Das meint das Ganze gar nicht. Das Schädliche ist wirklich der chronische Stress oder viele Menschen möchten natürlich Strategien haben, wenn sie in so akut hilflose Situationen kommen, wo sie einfach merken, mein System fährt total hoch. Ich bin auf diesem Kampf- oder Fluchtmodus, ich habe die Energetisierung im Körper und das fühlt sich schon alles nicht mehr gut an und jetzt muss ich irgendwas damit tun. Aber der chronische Stress ist eigentlich das Schädliche. Und da gibt es natürlich auch keinen Unterschied zwischen positivem und negativem Stress, wie der immer so schön genannt wird. Also ich höre ganz viele, die sagen, ja, ich mache diese ganzen Sachen, aber das mache ich alles total gerne und deswegen ist das auch gut. Dazu muss ich leider sagen, ein chronischer Cortisolüberschuss ist ein chronischer Cortisolüberschuss. Und unser Gehirn interessiert sich jetzt nicht sonderlich dafür, ob wir diese 23 Termine jetzt gerne gemacht haben oder nicht. Jede Person, die schon mal einen Burnout hatte, die wird das vermutlich bestätigen. Das sind nicht alles Leute, die ihre Aufgaben total schrecklich fanden, die sie da gemacht haben. Das sind Leute, die einfach zu lange zu viel gemacht haben. Und zwar auch Dinge, die sie furchtbar gerne gemacht haben. Und so chronischer Stress kommt zustande, wenn wir einfach über lange Strecken keine wirklichen Regenerationsphasen haben. Denn das ist das Wichtige, ne? Dafür sind wir eigentlich gebaut, dass 15 Minuten Stress kommt und dann kommt wieder Erholung. Und heute leben oder arbeiten wir gerne mal so, dass wir 350 Tage Stress haben und dann 2 Wochen Sommerurlaub machen. Und oft ist es dann schon viel, viel zu spät und der chronische Stress war viel zu lange im Körper, sodass wir die ganzen negativen Reaktionen dann spüren, ne? Häufige Infekte, weil das Immunsystem eben so erst hochfährt und dann wieder abfällt. Und dann werden wir im Urlaub gerne mal krank. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass wir Verdauungsprobleme haben, ne? Weil die Verdauung eben runterreguliert ist, dass die Libido abnimmt oder nicht mehr existent ist, weil das ist auch was, was für den Körper im Stress total überflüssig ist. Das schalten wir ab, dass Appetitveränderungen da sind, dass Verspannungen da sind. Also wenn wir ständig darauf gepolt sind, dass der Säbelzahntiger gleich hinter uns steht, dann können wir uns vorstellen, warum Schulter-Nackenverspannungen und überhaupt körperliche Schmerzen und Verspannungen und Kopfschmerzen und Tinnitus, all diese Symptomatiken, warum die so häufig sind unter chronischem Stress. Ja, kommen wir deshalb tatsächlich mal zu so ein paar Strategien, wozu ich aber jetzt zum Schluss sagen muss, ihr habt gelernt jetzt in dieser ganzen Folge, wir können einfach nicht sagen, bei diesem Stressor ist diese Strategie die richtige, weil ihr so individuell seid, weil eure Körper individuell sind, weil sich das unterschiedlich anfühlt und weil ihr unterschiedliche Ressourcen mitbringt. Deshalb können das nur Anhaltspunkte sein, aber ich kann mal so ein paar nennen, was wir manchmal auch mit Patientinnen und Patienten dann erarbeiten. Und regelmäßige und längere Auszeiten sind natürlich das allererste, ne? Ihr habt eben gehört, wo das herrührt. Wir brauchen immer wieder die Regenerationsphasen, die leider so oft vergessen werden. Und hier auch wirklich dran zu denken, Regenerationsphasen, Auszeiten von Medien. Das ganze Geflackere und diese schnellen Reize, die über die Medien zu uns ins Gehirn strömen, also das ist eine Reizüberflutung, die wir ja eigentlich schon fast gar nicht mehr wahrnehmen, die man immer mal wieder ausschalten kann. Ich kenne viele Menschen und ich gehöre selbst auch dazu, die sehr davon profitieren, ein Digital Detox mal zu machen. Also ich mache das wirklich in den Urlauben relativ konsequent, dass ich mein Handy wirklich nur zum Fotos machen nutze und mich dann wirklich fast ausschließlich offline durch die Gegend bewege und das tut mir selbst sehr, sehr gut. Und da muss jeder für sich so einen Rhythmus finden, aber regelmäßige und längere Auszeiten sind hier auf jeden Fall zu nennen. Und damit verbunden auch immer so ein guter Energiekompass, habe ich das mal für mich genannt. Also selbst sich gut kennenzulernen und zu wissen, wie lang ist für mich gut, also wie lange Arbeitsphasen sind für mich gut, wie lange brauche ich Erholung, was ist für mich anstrengend, was ist unanstrengend, ja, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie, diese beliebte Frage mal sich wirklich ehrlich zu beantworten, wie lege ich meine Termine etc. Ich habe in einer anderen Episode schon mal davon gesprochen, dass ich eine sehr rigorose Ein-Termin-Strategie verfolge in meinem Leben. Das ist für mich einfach mit 4 Kindern wirklich eine Überlebensstrategie. Und da bin ich in einem Seminar, was ich jetzt an der Arbeit hatte, von einer Kollegin aus einer anderen Stadt sehr entgeistert angeguckt worden, als ich das so gesagt habe als meine Strategie und hatte das Beispiel genannt, dass meine Tochter zum Beispiel an einem Tag nicht zu ihrer Freundin fahren durfte oder sollte, weil ich gesagt habe, dass ich sie nicht abholen kann abends, weil ich da schon einen anderen Termin an dem Tag hatte. Und sie war sehr entgeistert und sagte, wie machst du das, dem Kind das dann zu vermitteln? Und ich war da relativ abgeklärt, weil das bei uns wirklich so eine Strategie ist und mein Kind dadurch keinen Schaden nimmt, weil es sich ja an 6 anderen Tagen der Woche mit der Freundin verabreden kann. Aber wenn dann schon ein Zahnarzttermin oder ähnliches ansteht, dann bin ich da wirklich sehr strikt mittlerweile und halte das sehr konsequent ein, dass ich dann sage, nee, dann gibt es nicht nochmal einen Termin, wo ich aus dem Haus muss, wo ich wegfahren muss und so weiter. Und wir fahren als Familie einfach damit sehr gut, sehr strukturiert, sehr ruhig im Alltag, so ruhig, wie es eben sein kann mit 6 Personen. Aber da muss man sich, finde ich, nicht noch zusätzlichen Stress machen und das kann man beeinflussen. Also das gehört so zu meinem Energiekompass dazu. Und bei mir persönlich sind es zum Beispiel auch andere Menschen. Also ich brauche immer wieder Auszeiten, wo ich allein bin. In der Psychiatrie ist natürlich immer High Life und ich habe immer viel Kontakt zu Menschen und wir sind eine 6-köpfige Familie. Also sorge ich immer dafür, weil ich sehr introvertiert bin, ich muss die Akkus wirklich wieder aufladen, indem ich allein bin. Und dann habe ich auch wieder genug Energie, um den ganzen Tag mit anderen Menschen zu verbringen. So, nächster Punkt aber, soziale Unterstützung. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen. Einfach, um gemeinsam mal zu reflektieren, auch das Problem nochmal von jemand anderem verbalisiert zu bekommen, das kann sehr viel Stress rausnehmen, erlebe ich immer wieder auch mit Patientinnen und Patienten, dass wenn ich das Problem nochmal anders verbalisiere oder wir das nochmal auseinanderpflücken, dass ich dann die Sparringspartnerin bin in dem Moment, die das macht und die soziale Unterstützung bietet. Aber das können natürlich auch Freunde sein und natürlich auch, um praktische Hilfen anzubieten. Hier gibt es ja auch große Unterschiede, wie Menschen solche Hilfen dann auch annehmen und wahrnehmen und anfragen können. Aber soziale Unterstützung, das zeigen uns auch alle Studien, dass die eigentlich das Wichtigste sind, um das Wohlbefinden wieder hochzuheben und um auch Stress hier zu mildern. Als nächstes sind Entspannungs- und Meditationstechniken zu nennen. Ich weiß, das ist heute auch schon sehr verbreitet und das sollte man langfristig für sich benutzen. Also so eine Entspannungs- oder Meditationstechnik, das ist für Ängste wunderbar, weil es langzeitlich einfach das Grundstressniveau, so den Grundstresspegel, wie wir in der Psychologie dazu sagen, senkt. Und das ist auch erwiesenermaßen so. Also wenn wir ganz viele Studien dazu angucken, wenn man das regelmäßig macht und ab 2-3 Wochen merkt man dort wirklich auch physiologische Effekte, der Hautleitwert sinkt etc. Man kann das gut messen. Das ist eine langfristige, auch präventive Strategie, zum Beispiel damit Panikattacken nicht so schnell ausbrechen, damit Ängste ein bisschen höhere Schwellen bekommen, einfach damit man nicht direkt in so eine hohe Stressreaktion ausbricht. Aber sie können natürlich auch Probleme nochmal in einen anderen Rahmen stellen. Also hier haben wir so ein bisschen auch eine emotionsfokussierte Technik mit drinne, in dem Sinne, dass gerade bei Meditation ich mich natürlich nochmal ganz anders einem Problem auch widmen kann oder so ein bisschen rauszoomen kann. Und das hilft vielen Menschen sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, neue Inspirationen zu suchen. Und das ist eine Stressbewältigungstechnik deshalb, weil man, wenn man sich manchmal mit so einem ganz anderen Feld beschäftigt oder das Problem, den Stressor, das Ereignis, die Person, was auch immer jetzt in eurem Kopf ist, wenn man das nochmal aus einem ganz anderen Feld, aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, oder eben etwas tut, was überhaupt nichts mit diesem Stressor zu tun hat, das macht wirklich nochmal so einen Tapetenwechsel im Kopf. Und ich erlebe das immer als eine sehr gute Strategie, wenn ich mit irgendwas sehr gestresst bin, dann wirklich etwas zu tun, was mal so völlig anders ist, also was so andere Sinneskanäle bedient. Ja, wenn ich da zum Beispiel totalen Stress mit einer Person hatte, mich dann mit Kunst oder Musik zu beschäftigen oder mit der Natur zu beschäftigen, rauszugehen und die Natur ganz achtsam wahrzunehmen. Also das können so Beispiele sein, das meine ich so mit neuer Inspiration in euren Kopf zu bringen. Dann nutzen wir in der kognitiven Verhaltenstherapie auch sowas wie Reframing-Techniken. Reframing, also von Frame, dem Rahmen, die Situation und auch die eigene Rolle im Szenario mal in einen neuen Rahmen reinzustellen. Also wenn man zum Beispiel mit etwas sehr unter Druck steht, unter Zeitdruck, unter Leistungsdruck, Lieferdruck, wie auch immer, dann zum Beispiel mal so eine Challenge daraus zu machen. Das wäre so ein typisches Reframing. Oder wenn jemand Kinder hat, die irgendetwas nicht gerne erledigen wollen, so Hausarbeit oder sowas, wenn wir dann sagen, wir machen da eine Challenge draus, dann wäre das auch so ein Beispiel für ein Reframing. Oder wenn ich zum Beispiel an der Arbeit vor, ja, so vollendete Tatsachen gestellt werde, dann zum Beispiel zu sagen, okay, dann muss ich mich jetzt hier auch um nichts weiter kümmern, dann muss ich nichts entscheiden, wie schön. Ja, dann ziehe ich mich da jetzt auch komplett raus. Wenn ihr das für mich entschieden habt, dann kann ich mich ja der Situation jetzt einfach so hingeben. Also das dann auch vielleicht als was Angenehmes zu betrachten, dass ich hier nichts entscheiden muss, das wäre auch so ein Beispiel. Aber so ein Reframing, das gelingt wirklich nur, wenn auch so ein gewisses Augenzwinkern möglich ist. Ne? Sonst wird das schnell zynisch. Also das kann ich nicht bei etwas machen, was wirklich ernst ist und wo man wirklich ernste oder krankmachende Bedingungen hat zum Beispiel. Wenn ich dann anfange, reframen zu wollen, dann wird es sehr, sehr, ja, zynisch, negativ aufgenommen auch von Menschen. Und dann merkt man, dass das völlig fehl am Platze ist. Aber ansonsten, wenn das wirklich gut gemacht ist, dann kann das auch viel Druck aus einer Situation rausnehmen. Auch Humor, ne? Humor und auch ein bisschen Galgenhumor ist manchmal auch ein funktionales Reframing an vielen Stellen. Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall mit Atemtechniken weiterkommen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen das ein bisschen belächeln, ne, die sich noch nie damit beschäftigt haben, mit so Breathwork, wie es heute auch neudeutsch so schön heißt. Und was akut ganz gut helfen kann, ist aber tatsächlich die 444-Technik oder da gibt es auch vielleicht andere Namen dafür. Das heißt, so 4 Sekunden lang tief einzuatmen, dann 4 Sekunden lang die Luft zu halten und auch 4 Sekunden dann wieder auszuatmen. Da kann man schöne Rückkopplungseffekte nutzen, gerade wenn wir unter Stress schon stehen, also ganz akut. Dann merkt ihr ja, die Atmung wird flacher, schneller, ne? Das Herzschlag ist schneller. Und wenn wir diese Atemtechniken anwenden, dann signalisieren wir dem Körper damit einfach wieder oder dem Gehirn damit wieder, es ist alles in bester Ordnung, ne? Wir können ruhig atmen. Und es gibt auch die Rückkopplungsschleife. Also nicht nur, wenn wir gestresst sind, atmen wir schneller, sondern auch, wenn wir langsamer atmen, sind wir weniger gestresst. Deshalb funktioniert wirklich, also ich habe es selber schon in Stresssituationen ausprobiert, war früher auch sehr skeptisch, aber versucht es einfach mal. Ich finde immer, es gibt keine einfachere Methode als die Atemtechnik, wirklich. Da gibt es ja viele ausgeklügelte Techniken, aber das hier ist wirklich die einfachste, die es gibt. Und die hilft zum Beispiel, wenn ihr gleich vor Publikum sprechen müsst. Also probiert es ruhig mal aus, wenn ihr ein bisschen Redeangst habt, Lampenfieber, seid gestresst vor großen Meetings oder Auftritten, diese 444-Technik mal auszuprobieren. Also hilft wirklich. Ja, und zuletzt habe ich noch sowas wie das Problemlösetraining mal mitgebracht. Das ist eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Methode, die sehr, sehr verbreitet ist, die wir auch viel mit PatientInnen machen, wenn wir einfach merken, es liegt an der Problemlösekompetenz, dass jemand immer und immer und immer wieder im Alltag sehr unter Stress gerät. Also das ist auch etwas, was ihr euch so vornehmen könnt für alle möglichen Stressoren, die euch so im Alltag begegnen. Das heißt eigentlich nur, ich schaue mir das Problem wirklich mal ganz konkret an und ich zerlege das dann, nachdem ich es genau analysiert habe, was ist hier eigentlich das Problem, in kleine Teilprobleme. Und die löse ich dann nacheinander systematisch auf. Der Vorteil daran ist, dass so dieser riesige Berg, das Problem, der Stressor kommt einem ja manchmal so vor wie so ein riesiger Berg, den wir eben nicht bewältigen können. Und der transformiert sich so in lösbare kleine Aufgaben und für jede dieser Teilaufgaben kann ich dann sozusagen wieder eine einzelne Strategie und eine einzelne Ressource auch nutzen und kann mir überlegen, welche Ressource habe ich für diese kleinen Schritte. Das ist ursprünglich nach Dazzurilla und Goldfried, das kommt schon aus den, ich glaube, auch 80er Jahren müsste das sein. Das kann man sehr strukturiert nach diesen Forschungsarbeiten machen. Die haben da wirklich ein strukturiertes, sehr didaktisch ausgeklügeltes Training entwickelt. Da wird mit Patienten dann zum Beispiel noch nach alternativen Lösungen gesucht. Also für jedes Problem gibt es ja nicht nur eine einzige Lösung, sondern man kann sich Alternativen anschauen etc. Aber diese genannten Schritte, die ich jetzt dargestellt habe, die nähern sich dem an. diesem ursprünglichen komplexen Training. Und es bietet sich einfach an, wenn ich es mit einem komplexen Problem zu tun habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Reise oder ein Event planen muss, wenn ich die Steuer machen muss, wenn ich eine Wohnung brauche oder wenn ich eine Firma gründe. Ja, also solche komplexen Probleme, die wirklich erstmal wie so ein großer, unlösbarer Berg aussehen können, die dann zu zerlegen und sich immer wieder die Teilschritte anzuschauen und daraus kleine Teilziele oder Teilchallenges zu machen, wie ihr es auch immer nennen wollt. Das wäre zuletzt das Problemlösetraining. Ja, und Training, der Name sagt es schon, das lebt von der Wiederholung, ne, und es ist nicht mit einem Mal getan. Das heißt, immer wieder, wenn sich im Alltag solche Stressoren auftun, wo ihr so denkt, oh Mann, weiß ich gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, dann sich vielleicht mal dran zu setzen, wirklich genau zu gucken, um was handelt es sich hier, was sind Teilschritte, die erledigt werden müssen und es mal systematisch wirklich ganz in Ruhe abzuarbeiten, ja, mit einer gewissen Muße, dann lässt sich sowas wirklich trainieren, beim nächsten Problem, beim nächsten Stressor nicht wieder gleich in Panik zu verfallen, sondern darüber auch Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen. Mit jedem Ereignis, wir haben es eben schon gehört, was ihr bewältigt und was am Schluss geklappt hat, Selbstvertrauen auch wieder fürs nächste Ereignis aufzubauen. Ja, dann wäre ich für heute, das ist doch wieder eine bisschen längere Folge geworden, aber ich denke, das Thema Stress ist irgendwie auch so groß, dass man das kaum kürzer runterbrechen kann. Ich hätte jetzt sonst einfach nur erklären können, was ist Stress überhaupt und wie zeigt sich das im Körper. Das wäre doch wahrscheinlich vielen etwas zu flach gewesen. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden dafür, auch ein paar mehr Worte dazu aus der psychologischen Sicht vielleicht zu sagen. Und hoffe aber, dass ihr ja was mitnehmen konntet, dass ihr profitiert habt. Wenn ihr noch jemanden kennt in eurem Netzwerk oder in der Bekanntschaft, in der Kollegenschaft, der genauso profitieren kann, dann schickt die Episoden doch sehr gerne weiter. Teilt sie und wenn ihr mögt, hinterlasst mir noch ein paar Sternchen in eurer Podcast-App, wenn euch die Arbeit gefällt. Das freut mich und macht den Podcast natürlich noch ein bisschen bekannter, besser auffindbar. Und ja, wir PodcasterInnen sind immer darauf angewiesen, dass ihr diese Bewertungen auch fleißig abgebt. Freut mich sehr, von euch zu hören. Auch wenn ihr Feedback habt, meldet euch auf allen Kanälen, gerne über LinkedIn, nehmt Kontakt zu mir auf, verbindet euch auch sehr gerne. Ich lerne immer wieder neue, tolle Leute in meinem Netzwerk kennen und antworte auch auf alle Messages, die da kommen. Ja, und ansonsten guckt auf der Homepage vorbei. Meine Daten findet ihr alle in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne herbstliche Restwoche. Und das Wetter ist wundervoll, geht schön raus in die Natur. Das ist die größte Anti-Stress-Strategie, die ich, glaube ich, hier teilen kann. Macht euch eine gute Zeit, bis nächste Woche. Tschüss!